Ihr habt euch aufgemacht, seid daher gekommen, an Jugendgottesdienst zum Thema Sehnsucht. Wir alle, wir verfolgen in unserem Leben gewisse Wünsche. Ich glaube, jeder von hier hat gewisse Wünsche. So wie wir es vorher schon haben gehört, Wünsche wie zum Beispiel schöne Ferien zu machen, einen Drink, vielleicht am Strand, vielleicht aber auch irgendwo auf den Bergen. Vielleicht irgendein cooles Auto. Ein richtig schnelles, ein richtig grosses oder vielleicht auch ein richtig kleines, dass man gut in der Stadt parkieren kann. Immer die neuesten Markensachen, die gut auf den Markt kommen, die muss ich haben. Oder vielleicht hast du den Wunsch nach einem Partner. Alle diese Wünsche, das sind zuerst mal Wünsche. So Äußerlichkeiten, kann man sagen. Aber auch bei allen diesen Wünschen steht hinten dran etwas viel Größeres. Nämlich, es steht eine Sehnsucht. Wir wollen nämlich nicht Ferien, einfach für das wir Ferien haben. Oder wir wollen nicht einen Partner, für das wir einen Partner haben. Sondern es steht etwas viel Größeres hinten dran. Nämlich eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Annahme, vielleicht auch eine Sehnsucht nach Vergebung und so weiter. Ich möchte heute Abend vor allem auf einen Wunsch eingehen. Nämlich auf einen Wunsch, möglichst viel Geld zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was uns auch in der westlichen Welt sehr herausfordert. Auch. Wir alle, wir sehnen uns danach, möglichst viel Geld zu haben. Es gibt sogar einen Fachbegriff, der sich entwickelt hat. Das ist das Geldgehirn. Weil das Geld, das nimmt uns so fest ein, dass wir sogar für anfangen, in Geld denken. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Teenies, mit Jugendlichen unterwegs bin. Dann heisst es das eine oder das andere Mal, boah, ich kann mir jetzt das kaufen, aber das hat ja Wert wie 4 Döner. Wir denken in einem gewissen Wert. Ein Döner, 10 Franken. Das ist das sogenannte Geldgehirn. Um uns herum dreht sich alles um Geld. Und unser Ziel ist es, möglichst viel Geld, möglichst viel Reichtum zu haben. Ich schaue ja unter anderem auch gerne mal Filme oder auch Serien. Und ich schaue eine Serie, wo es um Feuerwehrmänner geht. In dieser Serie war vorletzt eine Episode, wo es ein Haus brennt. Welch ein Wunder. In diesem Haus hat eine Familie gelebt und auch die Mutter von der Frau von dieser Familie, also die Tochter, hat mit der Mutter zusammen gewohnt. Die Mutter, sie hat sehr viel Geld gehabt und die Tochter hat an das Geld her wollen. Aber die Mutter, die ist einfach nicht gestorben und so hat sie sich entschieden, ich gehe mit meiner Familie ausser Haus, lasse den Gasherd an, dass das ganze Haus in Flammen steht, meine Mutter stirbt und ich bekomme alles Geld über. Dann mit Versicherungsbetrug und so weiter ist da Ermittlungen im Gang gewesen und irgendwann ist es rausgekommen. Die Tochter hat die Mutter letztendlich wirklich umgebracht. Einfach nur, für dass sie ans Geld ist gekommen. Die Tochter hat nachher müsse Rede und Antwort stehen und hat gesagt, ich habe das Geld wollen, dass es meiner Familie besser geht. Dass wir einfach leben können, dass wir nicht jedes Fünfe umdrehen müssen, sondern dass wir leben können, dass wir den Kindern Schule finanzieren können, dass wir gut leben können. Ein erfülltes Leben können leben. Wir Menschen, wir sind so vom Geld bestimmt, dass wir sogar für anfangen zu morden. Einfach, für dass wir zu mehr Geld kommen. Das Problem mit dem Geld, das ist nicht nur ein Problem, das bei uns heutzutage ist. Das Problem, das finden wir auch schon in der Bibel. Menschen, die zur Zeit von Jesus gelebt haben, auch die, wollten möglichst viel Geld. Und wenn man in dieser Zeit wollte, möglichst viel und möglichst schnell zu Geld kommen, dann ist man Zöllner geworden. Was ein Zöllner genau ist, das wollen wir jetzt zusammen anschauen, nämlich in der Geschichte von einem Zöllner. Die Geschichte steht im Lukas 19, Vers 2 bis 10. Wir gehen so Verse für Verse dadurch. Ihr dürft auch eure Bibel aufschlagen. Lukas 19, Vers 2 und dann die fortfolgenden. Ich habe euch den Text da hier oder dabei. Lukas 19, Vers 2. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Die Römer, sie haben zu dieser Zeit Zöllner eingesetzt. Die Zöllner, die sind eingesetzt worden, für Steuern einzutreiben. Also wenn irgendjemand mit Waren ist umgegangen oder selber hat ein Geschäft gehabt oder einfach in diesem Land gewohnt hat, wie wir heute auch, haben sie müssen Steuern zahlen. Und die Zöllner, die sind für das zuständig gewesen, dass jeder Einzelne hat die Steuern gezahlt. Aber nicht einfach so, wie wir heute Steuern zahlen, sondern sie haben Steuern eingetrieben mit Nachdruck. Und der Römer, ihr Ziel war, die ganze Weltherrschaft zu haben. Jedes einzelne Land auf dieser Welt wollten sie einnehmen und genau für das haben sie Zöllner eingesetzt. Weil die Zöllner, die haben eigentlich jedem Einzelnen das Geld aus den Taschen gezogen, für das sich das Volk, das Land nicht mehr wehren gegen die Römer. Sie konnten nichts mehr machen, weil sie kein Geld hatten. Die Zöllner sind also von den Römern eingesetzt worden, für ein ganzes Land in Ruin zu treiben. Dass das Land nichts mehr machen konnte. Und darum hatten die Zöllner auch nicht einen guten Ruf gehabt, sondern sie sind beschimpft worden. Weil sie haben gemacht, dass es jedem einzelnen Menschen im Land nicht mehr gut ging. Und sie selber, sie waren dort, haben die Steuern eingetrieben, die sie nach den Römern weitergeben mussten. Aber sie haben immer noch etwas oben drauflegen lassen, weil etwas für ihre Taschen hätte auch noch sein. Und so sind sie zu tiefst gehasst worden. Überlegt euch mal, warum ist zu dieser Zeit jemand Zöllner geworden? Warum nimmt irgendjemand einen Job an, wo er Menschenleben in Ruin treibt? Bis hin zu ganzen Ländern in Ruin treibt. Ich glaube, es gibt genau eine Sache, die dort dazu führt. Nämlich Geld. Einfach viel Geld zu haben, bringt der Mensch dazu, einen solchen Job zu machen. Wenn ein Römer einen Zöllner angefragt hat, für den Posten zu übernehmen, dann hat man dem immer auch schon mal einen tollen Vorschuss gehabt. Also der Posten, der war richtig attraktiv, weil man dort mega schnell zu Geld kommen konnte. Der Zachäus hier, lesen wir, der war nicht nur Zöllner, der war sogar Oberzöllner. Sprich, er war der Chef der Zöllner. Und so konnte er nochmal besonders viel Geld abschaufeln. Vielleicht bist du heute da und sagst, das würde ich niemals machen. In meinem Leben da würde ich nie so einen Job annehmen. Niemals würde ich für Geld so etwas machen, dass andere Leute darunter leiden müssen. Niemals würde ich das machen, dass sogar ein ganzes Land in Ruin getrieben wird. Ich kann sagen, ja, das mag vielleicht stimmen. Wahrscheinlich wirst du nicht einen Job annehmen, der ein ganzes Land in Ruin treibt. Vielleicht hockt hier der eine oder andere, der so einen Job mal wird haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Und doch bin ich überzeugt, in unserem Herzen sind wir alle zutiefst habgierig. Ich bin überzeugt, dass wir leben letztendlich auch, für reich zu werden. Für zu haben und zu haben und zu haben. Aber wir ignorieren es einfach. Das ist kein Thema für uns. Ich darf ja hier als Jugendpastor arbeiten und ich habe auch das ein oder das andere Gespräch immer wieder. Mit Teenies, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen. Und Menschen kommen auf mich zu, weil sie gerne Veränderung hätten in ihrem Leben. Weil Jesus sie soll verändern, weil sie kämpfen, mit Zorn zum Beispiel. Weil sie in der kürzesten Zeit auf 180 oben sind und sie das eigentlich gar nicht wollen. Leute kommen zu mir, weil sie zu kämpfen haben mit Lust. Aber bis jetzt ist noch niemand zu mir gekommen und hat gesagt, Manu, lass mal, ich habe ein Problem mit Habgier. Ich gebe viel zu viel Geld für mich selber aus. So, dass Familie, Leute um mich herum, ich selber Schaden davon tragen. Noch nie ist jemand so auf mich zukommen. Wir ignorieren die Habgier in uns. Ganz spannend ist auch, meistens wird ja das Christentum so auf Sexualität aber beschränkt, oder? So, Jesus redet ständig über Sex und so. Leset mal da hier in den Evangelien. Jesus redet deutlich mehr über Habgier als über sexuelle Unmoral. Das ist ein mega wichtiges Thema für ihn. Ich glaube auch für uns heute. Aber wenn wir so da hier, wenn ich jetzt frage, wer von euch ist reich, würde wahrscheinlich keiner von euch sagen, nein, ich bin nicht reich. Warum ist das so? Wenn wir die Weltbevölkerung anschauen, dann gehören wir, alle, die da drinnen sitzen, zum Viertel, wo am reichsten ist auf der ganzen Welt. Aber wir würden uns nicht als reich betiteln. Das ist, weil wir uns immer mit unserem Umfeld vergleichen, wo wir drinnen sind. Wenn zum Beispiel in eurem Quartier daheim jeder ein Velo hat, ein Trottinett hat, ein Auto hat, eine Gamekonsole hat, dann ist ja das einfach normal. Dann ist ja das nicht habgierig. Wenn man jetzt aber in ein Drittweltland geht, auf Afrika zum Beispiel, Guinea oder wo auch immer, dann legen sich die an den Kopf, wenn sie hören, wie wir hier leben. Weil sie haben nicht mal fließend Wasser bei ihnen im Haus, sondern müssen 3-6 Kilometer weit laufen, für dass sie überhaupt zu Wasser kommen. Sie legen sich an den Kopf und sagen sich, wie verschwenderisch können die da hier im Westen von Europa nur leben. Habgieriger, habsüchtiger geht es ja gar nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir es ignorieren, dann können wir ja gleich irgendwie herausfinden, sind wir denn habsüchtig? Sind wir habgierig oder nicht? Und ich glaube, oder die Bibel sagt auch, Habgier ist ein Götz, wie zum Beispiel eben sexuelle Unmoral. Und an einem Götz, tun wir lieben, wir tun ihm vertrauen und wir tun ihm dienen. Was heisst es jetzt bei Habgier? Wenn wir habgierig sind, dann lieben wir das Geld. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, du bist so in deinem Tag hineingehockt, hast mal nichts gedacht oder eben ganz viel, je nachdem. Und dann ist so ein Traum gekommen. Und du hast gesagt, wie schön wäre es jetzt, in der Ferien zu sein, am Strand. Wie schön wäre es jetzt, ein schönes Auto zu haben. Wie schön wäre es jetzt, schon zu verdienen, nicht mehr in der Schule müssen zocken, sondern schon in der Lehre oder schon aus der Lehre sein und viel verdienen. Endlich Geld zu haben. Oder vielleicht bist du auch schon ein bisschen älter und schaust zwischendurch mal auf dein Bankkonto und denkst, ja, ist schon ein bisschen mehr geworden, aber eigentlich könnte ich doch auch irgendetwas machen, für dass es noch schneller mehr wird. Wir lieben das Geld, wenn wir solche Träume haben. Träume, was könnte ich mir als nächstes anschaffen? Die neuesten paar Kopfhörer. Oder auch Träume, wie kann ich viel schneller noch zu mehr Geld kommen? Wir vertrauen dem Geld, wenn wir habgierig sind. Weil Geld gibt uns irgendwie Sicherheit, oder? Wer viel Geld hat, der hat viel Sicherheit. Weil, ja, dem kann ja nichts passieren. Zum Beispiel kann er krank werden, aber er kann sich jede Therapie kaufen, die er irgendwie will. Das Geld gibt ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Aber letztendlich auch falsche Sicherheit. Wir vertrauen auf das Geld, weil wir das Gefühl haben, wenn ich viel Geld habe, dann habe ich mein Leben total im Griff. Und wir dienen dem Geld. Das heisst, wir haben die Tagträume, was jetzt alles cool wäre, und jetzt tun wir das so. Und dann schränken wir uns ein in unserem Leben, für dass wir diesen Traum erfüllen können. Wir tun alles, für dass wir möglichst viel Geld auf die Seite tun können, dass das Geld immer wie mehr wird, für dass wir uns einen Traum erfüllen können. Wir leben letztendlich für das Geld. Und tun alles, dass unser Geld, das wir haben, nicht weniger wird. Ein Beispiel, wie das passieren kann, ist zum Beispiel die Berufswahl. Wir können Banker werden. Einfach, weil wir dort viel verdienen. Wir haben zwar vielleicht nicht einmal Begabungen dazu, in einer Bank zu arbeiten. Lust darauf haben wir erst recht nicht, aber haben wir verdient gut. Und so verschreiben wir unser ganzes Leben an einen Job, der uns 0, gar nichts erfüllt, aber hey, wir verdienen wenigstens gut. Wir dienen am Geld. Ich möchte zurückkommen zum Zachäus. Der Zachäus, er war genau so habgierig. Er hat um Geld, er hat das Geld geliebt, ihm vertraut und auch dient. Er hat alles in seinem Leben auf Reichtum gesetzt. Aber irgendetwas ist da hier passiert. Irgendwie hat er gemerkt, Reichtum, Geld, das ist nicht alles. Irgendwie brauche ich mehr. Und dann hat er von einem Jesus gehört. Der Jesus ist umhergegangen und der Zachäus hat gehört, der Jesus, der bringt irgendetwas anderes in mein Leben. Ich muss den unbedingt kennenlernen. Lukas 19, Vers 3 und 4, der steht: Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht, wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Der Zachäus hat Jesus unbedingt sehen. Und so hat er das gemacht, was kein Mann, erwachsener Mann, dazu mal gemacht hat. Er ist sogar auf einen Baum aufgeklettert. So das, was ein Mensch heutzutage will, ist so Gerechtigkeit und Freiheit. Dann geht es uns gut. Dann haben wir wie grosses Ansehen, wenn wir Gerechtigkeit und Freiheit haben. Damals, oder auch in östlichen Kulturen heute noch, ist das Wichtigste, was jemand haben kann, Ehr und Würde. Wenn jetzt ein erwachsener Mann auf einen Baum hochgeklettert ist und man dann zum Teil auch noch unter hat in die Tunika hineinschauen konnte, dann war es vorbei mit dieser Ehr, mit dieser Würde. Aber in Zachäus war das egal. Er musste Jesus sehen, er musste dem Jesus begegnen. Und jetzt ist Jesus sogar vorbeigekommen. Verse 5 bis 7 heisst: Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf, sah ihn, sprach zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Der stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Der Zachäus, er musste auf einen Baum aufsteigen, weil er nicht zu Jesus hergekommen ist. Da war eine Menge von Leuten, von ganz frommen Leuten. Und dort konnte er nicht dadurch. Die sind ihm im Weg gestanden. Er war schon nur ein kleiner Mann. Und darum konnte er vielleicht noch mal weniger dadurch gehen, weil er wahrscheinlich auch nicht sehr kräftig war. Aber er steigt auf einen Baum auf. Und dann spricht ihn Jesus an. Und der Zachäus darf jetzt das erste Mal in seinem Leben die Gnade von Gott erleben. Weil er hat gemerkt, hey, da vor mir, das sind alles fromme Leute, die die Bibel auswendig kennen zum Teil. Die richtig gut leben. Ich bin ein Zöllner. Ich bin der Abschaum. Aber Jesus, er geht nicht zu dieser Menge her, sondern Jesus geht direkt auf den Zachäus zu und sagt: Zachäus, zu dir will ich heute Abend. Der Zachäus hat gemerkt, hey, nicht das fromme Getue kann mich retten, sondern alleine die Gnade von Jesus kann ihn retten. Und so ist er verändert worden, total verändert worden in dieser Begegnung mit Jesus. Er ist vom Habgierigen verändert worden zum Grosszügigen, zu dem, wo gibt. Vers 8 und 9 heisst es dann:
Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Zachäus sagt: Jesus, ich will mein Geld verteilen. Ich will mein Geld spenden, weil das ist das Beste, was ich mit meinem Geld machen kann, wenn ich Gutes tue mit meinem Geld. Aber ich will mit meinem Geld auch für Gerechtigkeit sorgen. Ich will die ich betrogen habe, denen will ich alles zurückgeben, und zwar noch mehr, als dass ich ihnen weggenommen habe. Da hier fing im Text etwas ganz spannend. Der Zachäus redet davon: Ich gebe dir das. Er hat es noch nicht gemacht. Und Jesus sagt: Heute, zu diesem Zeitpunkt, bist du gerettet worden. Ich finde das etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Wir können unsere Rettung nicht erkaufen, nicht durch gute Taten kaufen, sondern aus Gnade dürfen wir errettet werden. Und aus Gnade folgt nachher auch, dass wir unser Leben zum Guten einsetzen, für Gerechtigkeit einsetzen. Also das, was der Zachäus hier gemacht hat, er hat gespendet aus der Errettung raus und nicht gespendet zur Errettung. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir müssen verstehen. Und jetzt ist der Zachäus da und sagt: Jesus, ich will mein Geld den Armen spenden. Viele Christen kommen auch immer wieder so zu uns Pastoren und fragen: Gau, der Zehnt müssen wir heute nicht mehr zahlen, weil das ist ja alttestamentlich. Ich sage dann meistens: Ja, da hast du recht. Im Neuen Testament wird der Zehnt nie gelehrt. Aber dann frage ich etwas weiteres. Denkst du, dass die Menschen, die vor Jesus gelebt haben, weniger von Gottes Offenbarung, weniger von Gottes Wort oder Wahrheit, weniger von Gottes Gnade haben dürfen haben, haben verstanden? Meistens ist das so ein stillschweigendes: Ja, und dann kann ich eigentlich schon. Dann muss ich sagen, der Zehnt, der gelehrt wird, auch im Alten Testament, ist für mich persönlich so das Minimum, das ein Christ gibt. Es ist nicht der Zielpunkt, sondern es ist das Minimum. Weil wir alles, was wir haben, von Gott bekommen und das dürfen gut verwalten. Oder anders gefragt: Wollen wir wirklich weniger von unserem Einkommen einsetzen als die Menschen damals, die so viel weniger von der Gnade Gottes gewusst haben, mitbekommen haben? Der Zachäus hier, ihn hat diese Frage überhaupt nicht interessiert. Er hat einfach gesagt: Weißt du was? Ich will mit meinem Geld Gutes tun. Ich will grosszügig sein und darum 50% geht weg. Nicht 10%, nicht so richtig genau ausgerechnet, dass sie 10% das geht weg, sondern er hat gesagt: Das kann ich, das gebe ich einfach, Punkt. 50% geht direkt an die Armen. Nicht, weil er das müssen, sondern weil er es wollen. Beim zweiten Teil, wo der Zachäus gibt, da geht es viel mehr um Gerechtigkeit. Schon im Alten Testament ist es so, wenn man irgendjemanden hat bestohlen, dann hat man dann das Geld oder was auch immer, das man gestohlen hat, wieder zurückgegeben. Und beim Zurückgeben ist auch geregelt, dass man jeweils 20% mehr zurückgibt, als dass man geklaut hat. Jetzt ist der Zachäus da und sagt: Ich will Gerechtigkeit. Und darum zahle ich jedem, den ich betrogen habe, zahle ich das Geld zurück. Aber nicht 20% haue ich oben drauf, sondern 300% haue ich noch oben drauf. Nicht, weil er das müssen, sondern weil er es wollen. Weil der Zachäus so unglaublich viel von dieser Gnade von Gott hat dürfen erfahren, dass er bereit war: Ich will das auch wieder weitergeben. Das sollen auch die anderen erfahren. Ich finde die Geschichte unglaublich krass und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass so ein Habgieriger, einer, der so nach Reichtum strebend ist, Begegnung mit Jesus hat und dann so grosszügig ist, so grosszügig lebt, einfach sein Geld auch weggibt. Das Geld hat die grösste Rolle gespielt im Leben von Zachäus. Nach der Begegnung mit Jesus hat irgendwie das Geld keine Rolle mehr gespielt. Wie ist das möglich? Wir Menschen, wir haben Sehnsucht. Wir sehnen uns zutiefst nach etwas. Und ich glaube, die grösste Sehnsucht, die wir haben, ist, nennen Sie es mal die Eden-Sehnsucht. Wo Gott die ganze Welt geschaffen hat, auch uns Menschen geschaffen hat, Adam und Eva geschaffen hat, dann hat er uns geschaffen im Garten Eden, im Paradies. Und dort war es einfach perfekt gewesen. Wir durften mit den Tierchen spielen, mit jeder Art von Tier, die es dann gab. So mit den herzigen Raubkätzchen zum Beispiel. Wir durften spielen, es ist nichts passiert. Wir hatten ein reichhaltiges Buffet vordran gehabt, mit Früchten. Ich glaube, sogar die Früchte haben so gut geschmeckt wie Fleisch heute. Die waren einfach gut gewesen. Es war das Beste gewesen. Wir hatten alles gehabt, was es braucht. Wir haben sogar dürfen mit Gott selber in diesem Garten leben. Aber der Mensch, er hat das einzige Tal, wo Gott hat gesagt, das darfst du nicht, nämlich vom Baum in der Mitte von diesem Garten zu essen. Das einzige Gebot, das Gott gemacht hat, hat der Mensch gesagt, interessiert mich nicht. Ich will selber mein Gott sein. Sie haben von dieser Frucht gegessen, haben das Paradies müssen verlassen. Und durch das, dass sie aus dem Paradies raus müssen, ist auch die Beziehung zu Gott abgebrochen. Und die Beziehung zu Gott, die hat unser Herz ausgefüllt. Aber jetzt ist die Beziehung nicht mehr da. Und darum entsteht ein Loch in unserem Herz. Die Eden-Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einer Beziehung mit unserem Schöpfer. Die Sehnsucht nach einem Paradies. Dort, wo es gut ist. Dort, wo wir einmal wieder her wollen. Das Loch, das probieren wir jetzt zu stopfen. Mit allem, was wir haben. Sei das mit Geld zum Beispiel wieder Zachäus. Stopfen, stopfen, stopfen. Aber es reicht nicht. Es füllt nicht aus. Sondern es braucht mehr und mehr und mehr. Wir probieren mit allem, was wir irgendwie haben, das Loch zu stopfen, das Gott in uns hat hinterlassen. Aber es klappt nicht, das Loch zu stopfen. Der Zachäus, er hat genau das begriffen. Er hat begriffen, ich habe das Loch probiert zu stopfen mit Geld. Aber nur Gott, nur Jesus selber kann das Loch in mir stopfen. Und darum hat er gesagt, ich muss den Jesus unbedingt kennenlernen. Und als er ihn hat kennengelernt, hat er genau diese Erfüllung dürfen erleben. Seine Lebenssehnsucht sind gestillt worden. Weil die Beziehung zu Gott wieder ist hergestellt worden. Aber dass Jesus auf dieser Erde war, ist nicht selbstverständlich. Stellt euch mal vor, ihr seid König. Der Königin. Ihr habt ein grosses Reich. Und das Reich, das könnt ihr super verwalten, weil ihr habt es mega gut. Ihr habt eine gute Familie, ihr habt Gemeinschaft da drinnen, ihr habt Liebe da drinnen. Und in eurem Reich, dort herrscht Frieden. Dort ist es absolut perfekt. Ihr seid natürlich auch reich. Ihr habt alles, was ihr braucht. Wirklich alles. Es gibt nichts, was ihr nicht habt. Außer das, was ihr nicht braucht. Aber das ist egal. Ihr habt alles. Und neben euch gibt es noch ein weiteres Land. Das Land, das liegt in Schutt und Asche. Das ist am Boden zerstört. Dort herrscht Krieg. Dort ist Ungerechtigkeit. Dort ist eine Welt voller Mord und Totschlag. Menschen, die nicht miteinander können. Jeden Tag gibt es Tote. Jeden Tag gibt es Verbrechen. Jetzt könnt ihr in eurem schönen Reich hocken und denken, ich habe mein Reich, das ist mir egal. Ist ja eigentlich legitim, oder? Das spielt für mich keine Rolle, was dort läuft. Ich habe ja meins. Oder ihr könnt sagen, hey, ich habe so gut bei mir. Die Leute, die da hinten sind, die müssen unbedingt zu mir rüberkommen. Aber da gibt es ein grosses Problem. Die Leute, die sind selber voll mit Schutt und Asche. Die sind dreckig, von oben bis unten. Und bei mir, da ist alles rein. Die Menschen können nicht da rüberkommen. Der König von diesem sensationellen Reich war Jesus. Er hat alles gehabt. Er war reich. Aber Jesus, er hat sich aufgemacht, ist arm geworden und ist auf diese verdorbene Welt gekommen. Wisst ihr für was? Für uns dort rüber zu bringen. Für uns rein zu waschen. Für das wir in sein Reich gelangen können. Für unsere Edensehnsucht zu stillen. Was gibt es für einen Grund, dass jemand von diesem Reich sich aufmacht, arm wird und in das Reich kommt? Ich glaube, es gibt genau einen. Und das ist Liebe. Jesus, er hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er Beziehung mit uns wollte. Dass er unsere Edensehnsucht wieder herstellen wollte. Jesus hat sich aufgemacht, ist arm geworden, ein kleines Baby, in einer hässlichen Futterkrippe ist er geboren und hat auf dieser ungerechten Welt gelebt. Er selber, er war aber total gerecht. Er war rein, er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Und doch hat er diese Welt verurteilt. Und zwar zum hässlichsten Tod, den es überhaupt gibt. Der Tod am Kreuz. Der Tod am Kreuz, ein stundenlanges Leiden, Schmerzen, bis hin zum Tod. Er hat alles gehabt. Er war reich. Aber er hat sich erniedrigen lassen. Er ist arm geworden, für das wir letztlich dürfen reich werden. Die Geschichte vom Zachäus schließt mit folgendem Vers ab. Das heisst da, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin überzeugt, dass die Lebensfreude, die Grosszügigkeit, die der Zachäus in seinem Leben hat dürfen erfahren, auch heute Abend möglich ist. Ich bin überzeugt, dass Jesus deine Sehnsucht ganz persönlich will und kann stillen. Vielleicht sehnst du dich nach Vergebung, weil du Sachen hast gemacht, die dir nicht gut tun, die aber auch in Gottes Augen total schlecht sind. Vielleicht hast du aber auch heute Abend gemerkt, hey, mein Umgang mit Geld ist nicht so, wie es Gott will. Das Geld ist mir viel zu wichtig. Ich habe es angefangen zu lieben, dem Geld zu vertrauen und ihm zu dienen. Ich habe das Geld angebetet. Aber meine Anbetung, meine Ehre, die soll nur Gott gehören. Genau dann ist Jesus für dich auf die Welt gekommen. Er ist gekommen, für dich zu suchen, für dich zu retten, für dich rauszuziehen aus diesem Sumpf. Und er hat alles gedreht am Kreuz. Wenn du heute Abend den Schritt möchtest wagen auf Jesus zu, das erste Mal zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, ich bin eigentlich gar nicht würdig, vor dir zu kommen. Aber ich habe so eine Sehnsucht, die Edensehnsucht nach dem Paradies, nach dem Leben mit dir, Gott, nach dieser Beziehung. Ich habe so eine Sehnsucht, ein erfülltes Leben, ein wahrhaft erfülltes Leben können zu leben. Dann darfst du heute am Ende einfach hier bleiben hocken. Wir werden den Jugendgottesdienst abschließen und du darfst echt hier bleiben hocken. Es wird dann nette junge Leute da haben, die mit dir reden, die mit dir beten. Nimm das in Anspruch und wage heute Abend den ersten Schritt auf Jesus zu, wo du sagst, Buss tust und sagst, Jesus, es tut mir leid für all das, was es war. Vergib du mir und komm du in mein Leben, verändere du mich, wie im Leben vom Zachäus, dass ich da Freude habe, dass meine Sehnsucht darf gestillt werden bei dir. Und Jesus, ich will an dich glauben, weil du hast es erledigt am Kreuz, ein für alle Mal. Du hast meine Schuld weggenommen. Und ich darf von dieser versifften Welt wieder ins ewige Reich von dir kommen. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Aber hast heute Abend wie gemerkt, ja, Geld spielt so eine unglaublich grosse Rolle für mich. Ich habe sogar mein Vertrauen ins Geld gesetzt. Das kann man übrigens ganz einfach überprüfen. Ich glaube, die Bibel redet direkt zu uns. Und da hier steht, der Zachäus hat 50% von all dem, was er hatte, einfach gegeben. Der Auftrag von Gott an uns: Macht euer Portemonnaie auf heute Abend und gebt 50% von dem, was drinnen ist. Tut euer Bankkonto auf und gebt 50% an ein christliches Werk, an eine Gemeinde. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst. Vielleicht löst es aus, aber wie kann ich denn noch mein Zugbillett bis heim zahlen? Wir vertrauen dem Geld und nicht Gott. Das Geld gibt uns zwar Sicherheit, wenn wir Geld haben, in Deutschland 9 Euro, dann können wir quer durchs Land fahren mit dem Zug. Es ermöglicht uns, dass wir Gewisses machen können. Aber wir können nicht in unserem Leben auf das Geld vertrauen, weil das Geld nicht alles kann. Sag heute Abend ganz bewusst und ganz neu: Jesus, du sollst meine Nummer 1 sein in meinem Leben. Du sollst alles, dir soll alles gehören, um mein Geld. Ich bin überzeugt, dass das ein unglaublich schwieriger Teil ist, auch für uns, wo wir im Westen wohnen, in so einem Luxus wohnen, der erste Platz in unserem Leben nicht dem Geld zu geben, nicht dem Volksgötz Nummer 1 zu geben, sondern an Jesus zu geben. Und ich glaube, durch Anstrengungen können wir den Platz nicht Jesus geben, sondern es braucht eine Auswechslung. Es braucht es, dass Jesus den Thron einnimmt und das Geld weggeht. Und wen könnte es Besseres geben als Jesus, der den Thron von unserem Leben einnimmt? Weil er hat sich aufgemacht. Er war reich, hat sich aber abmachen, ist arm geworden und hat alles gegeben für uns. Ich werde beten und dann werden wir ein gemeinsames Lied singen. Und dann werde ich sagen, wie es weitergeht. Vater, ich danke dir vielmals, hast du deinen Sohn geschickt, Jesus, auf die Erde. Du hast alles gehabt, Jesus. Du warst reich gewesen, aber doch hast du dich aufgemacht, für uns auf die Erde zu kommen, für das wir dürfen reich werden. Reich werden an Beziehung mit dir, reich werden mit dem Erbe, das du für uns vorhast, nämlich dein Reich. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns auch heute Abend weiterhin begegnest. Wir dürfen vor dir kommen, dürfen Buße tun und dürfen sagen, du bist meine Nummer 1. Du bist alles, was ich habe und du bist auch alles, was ich brauche. Amen.